The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 30. August. Wer zum Kern vom Kern der AfD vordringen möchte, der sollte vielleicht die harten politischen Zuschreibungen ihrer Gegner und auch die Selbstbeschreibungen für einen Moment beiseite schieben. Die RAF war schließlich auch nicht links, nur autoritär. Die Etikettierung der AfD als rechtsextrem oder gesichert rechtsextrem gibt dieser Partei eine politische Festigkeit, die den Blick auf das Flüchtige und das Flatterhafte ihres Charakters verstellt. Die AfD ist doch in Wahrheit die Partei der schrägen Vögel.
Es ist in meinem Büro offenbar eine Straftat, das muss ich ausgehen, ist ein hoher Verdacht, begangen worden. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Nachdem heute der Haftbefehl bestätigt wurde, werde ich noch am heutigen Tag den betreffenden Mitarbeiter kündigen.
Diese Person hat nach unseren Erkenntnissen wiederholt Informationen an den Geheimdienst aus dem Europäischen Parlament weitergegeben.
Es ist die Partei der Spione, der Grummler und auch der Pöbler. Selbst Marine Le Pen und Frau Meloni aus Italien wollen mit dieser Brigade der schrägen Vögel nichts zu tun haben. Genau deshalb haben sie auch alle AfD-Abgeordneten aus der gemeinsamen Fraktion der Rechtspopulisten in Brüssel und auch in Straßburg einfach ausgeschlossen. Das hiesige Spitzenpersonal der AfD wirkt auch zu Hause merkwürdig. Es wirkt im Deutschland der Gegenwart entwurzelt bis heimatlos. Wie die Nachhut einer untergegangenen Zeit vagabundiert ein Björn Höcke, notorisch übellaunig, immer leicht verspannt, über die Marktplätze und durch die Talkshows.
Also ich bin auch gerne bereit, unangenehme Fragen zu beantworten, aber das geht so nicht. Und wenn Sie jetzt dieses Spiel weiterspielen, passen Sie auf, wir beenden das Interview, nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.
Mal bricht er Interviews einfach ab, so wie hier im ZDF, oder manchmal erscheint er auch einfach gar nicht. Vorgestern ließ er einen TV-Auftritt bei NTV aus gesundheitlichen Gründen absagen. Gestern stand er dann in Nordhausen für den Wahlkampf wieder mopsfidel auf dem Marktplatz.
Ihr könnt euch noch an die Obergrenzendiskussion erinnern. Große Töne, als Königstiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Merkel hat durchregiert und hat Millionen in unser Land geholt. Es war nur ein Ablenkungsmanöver. Und ich hoffe, dass die Deutschen mal langsam wach werden und erkennen, wie sie von den Kartellparteien immer wieder aufs Glatteis geführt werden, immer wieder mit Ablenkungsmanöver für dumm verkauft werden. Freunde, es ist hohe Zeit, dass wir endlich mündig werden.
Das akademische Reifezeugnis, also die Tatsache, dass Höcke Gymnasiallehrer und Weidel Bankerin ist, kann uns über die Verhärtungen ihres Charakters, das oft grobe, zuweilen dumpfe ihrer Rhetorik, nicht hinwegtäuschen.
Ich habe die Nase voll von diesen hohlen Phrasen, von diesem dummen Geschwätz, spätestens nach Solingen. Wie lang soll das eigentlich noch weitergehen? Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis hier endlich was gemacht wird?
Oder Höcke und seine in freier Rede auf dem Marktplatz in Sömmerda zur Schau gestellte Feindseligkeit gegenüber den Familienunternehmern. Das ist ein Novum in Deutschland und damit ein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Ohne Vorwarnung trat der Spitzenkandidat in Thüringen, dem Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft, so nennt man unsere Familienunternehmer, an dessen unteren Ende in den Allerwertesten.
Wenn ich merke, die Unternehmen, die eigentlich einfach mal die Klappe halten sollten, wenn es um Politik geht, die im Gegenteil jahrzehntelang die Kartellparteienführer hinterhergelaufen sind und mit angesehen haben, wie dieses Land deindustrialisiert ist und wurde, ja, wenn die sich in Politik einmischen.
Was war geschehen? Der Aufruf von 40 deutschen Unternehmen zu mehr Vielfalt in Gesellschaft und in den Firmen hatte Höcke empört. Und er hat ihn so empört, dieser Aufruf, dass er sprachlich einfach ausgerastet ist.
Und ich hoffe, dass diese Unternehmen schwere, schwere wirtschaftliche Turbulenzen kommen.
Das ist vielleicht im Applaus der AfD-Anhänger ein bisschen untergegangen. Höcke ruft, dass diese Unternehmen, Zitat, in schwere wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Das wünscht er sich. Die AfD hat den Blick auf das, was in Deutschland gelungen ist und auch weiter gelingt, trotz aller Dinge, die zu kritisieren sind, verloren. Die Augen ihres Führungspersonals sind oft zu Schießscharten verengt. Sie sehen nur das Unkraut und die verdorrten Stellen, nicht die Blumen. Ihre Sprache spuckt das ewig Unverdaute der deutschen Geschichte hervor. Offen tritt in der AfD-Rhetorik ein Negativismus, ja zuweilen auch ein Nihilismus zutage, der für pragmatische Politik gar nicht mehr erreichbar ist. Insofern ist die Brandmauer keine Erfindung von Friedrich Merz, sondern ein Eigenbau der AfD, um sich von Systemparteien und Systempresse abzugrenzen. Die Bundesrepublik soll von dieser Partei nicht erneuert, sondern erschüttert werden. Man will nicht die Reform des Bestehenden, sondern dessen Kapitulation. Fazit: Wir sollten uns nicht in einen Kampf gegen rechts hineinsteigern. Erst in dieser Kompression durch die Gegner der AfD, wird das Poröse dieser Partei zur politischen Substanz verdichtet. Demokratie ist eben manchmal nur ein anderes Wort für Schmerztherapie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Maria Birlem ist studierte Raumfahrtingenieurin und CEO der Juri GmbH. Dieses Startup bietet Forschung in der Schwerelosigkeit an, also ganz oben im All.
Die Wissenschaftler haben von Bakterien über Zellen, über Proteine, über Kleinstlebewesen Sachen, die sie beobachten.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die neuesten Geschäftszahlen von Dell und wir berichten von einer schwierigen 3-monatigen Kreuzfahrtpause. Wir feiern. Wir feiern den 75. Geburtstag eines Mannes, der über 7 Brücken gegangen ist und der die Sonne in der Nacht gesehen hat. 2, 1, 0. 1969 wurde Weltraumgeschichte geschrieben. Mit der Mission Apollo 11 flog Neil Armstrong auf den Mond, um dort seine berühmten Worte zu sprechen. Vom kleinen Schritt für einen Menschen, der ein großer Sprung für die Menschheit bedeutet. Der Weltraum hat auch 50 Jahre später nichts von seiner Faszination verloren. Elon Musk will den Mars bewohnen, bevölkern. Auf der ISS kreisen Astronauten mit 28.000 Stundenkilometern um die Erde. Und auch Maria Birlem hat Großes vor im Weltall. Sie macht Experimente. Experimente, die dazu führen könnten, dass wir in der Schwerelosigkeit Herzen und Nieren, aber auch eine Leber und, tja, wer weiß nicht was, züchten können. Denn in der Schwerelosigkeit, da wächst es sich besser. Sie ist Geschäftsführerin und Mitgründerin der Juri GmbH. Das ist ein Startup, das Biotech-Produkte in der Schwerelosigkeit produziert und erforscht mit Hilfe kleiner Mini-Labors im Weltraum. Maria Birlem ist studierte Raumfahrtingenieurin. Sie hat bei Airbus gearbeitet und, was mindestens genauso wichtig ist, sie hat uns im Podcast-Studio bei The Pioneer besucht. Einen schönen guten Morgen, Maria Birlem.
Hallo Gabor.
Maria, du bist Raumfahrttechnikerin und vor allem auch Expertin in Sachen Schwerelosigkeit. Was macht die Schwerelosigkeit mit uns, mit unserem Körper?
Die Schwerelosigkeit ist vor allem erstmal ein physischer Zustand, in dem man eine physikalische Kraft wegnimmt. Das heißt, in der Forschung bringt man Dinge in die Schwerelosigkeit, um zu erforschen, was machen Biologie, Zellen, egal, wenn man ihnen eine Kraft entzieht.
Ja, und was machen sie dann? Sie haben dann mehr Möglichkeiten zu wachsen, richtig?
Genau, wenn wir jetzt auf die Biologie gehen und in unserem Fall, wir beschäftigen uns viel und auch unsere Kunden und Wissenschaftler tatsächlich mit Biologie, mit Zellen, mit Bakterien, mit Kleinstlebewesen, die verhalten sich anders. Zellen in einem normalen Labor auf der Erde wachsen in 2 Richtungen, das heißt auf dem Tisch. In einer Petrischale. In der Schwerelosigkeit wachsen die in 3 Richtungen.
Würde der Mensch, würde ein Baby, würde ein Küken, eine kleine Maus in der Schwerelosigkeit anders wachsen? Würden wir anders aussehen, wenn wir in der Schwerelosigkeit geboren und herangewachsen wären?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nein, weil im Mutterleib ist man auch quasi in Schwerelosigkeit, weil in einer Flüssigkeit. Und in Flüssigkeiten ist man quasi in einem schwebenden Zustand.
Okay, auch spannend. Das heißt, ihr in der Schwerelosigkeit verhält sich jeder Stoff wie ein Embryo.
Deswegen ursprünglicher, genau.
Okay, so und von dort, wir haben jetzt über Schwerelosigkeit gesprochen. Ihr seid ja eine Firma, die in der Schwerelosigkeit, wenn man so will, Geschäfte macht, Geschäfte anbietet, Services anbietet. Was genau bietet ihr da an?
Wir bieten zuallererst einen End-to-End-Service an. Das heißt, wir fliegen Kunden, Raumfahrtagenturen oder Wissenschaftler zur ISS im Moment, also zur internationalen Raumstation in die Schwerelosigkeit und bieten ihnen dort ein Minilabor, ein voll funktionstätiges Minilabor. Und wenn ich sage, wir fliegen dem Wissenschaftler, fliegen wir nicht wirklich dem Wissenschaftler, sondern natürlich seine Wissenschaft. Es ist mehr ein Forschungsraum, wo Wissenschaftler Zellen, also wir sind jetzt gerade die Universität, die Charité in Berlin geflogen hier und auch die Goethe-Universität in Frankfurt. Und da haben Wissenschaftler Stammzellen und Muskelzellen geflogen, um verschiedenste Sachen rauszufinden. Also es ist wirklich eine Forschung und dazu benutzen die unsere Labore.
Aber was ist die Vision dahinter?
Es geht um verschiedenste Sachen, also Grundlagenforschung, da geht es darum, was machen, also wenn wir jetzt bei Pflanzen wären, was macht die Wurzel, in welche Richtung wächst die, wenn ich ihnen Licht wegnehme, um vielleicht in eine Maispflanze in einem dritte Weltland ohne Wasser wachsen zu lassen oder mit weniger Wasser. Also so, um so Sachen geht es. Bei denen, bei der Charité und bei der Goethe-Universität ging es vor allem auch um Krankheiten, um Krebs, um zu schauen, was macht die Zelle, wie verhält die sich, wie kann ich vielleicht auch ein Medikament oder eine Therapiemöglichkeit herausfinden.
Was ist mit Organen? Der Mensch strebt ja danach, möglichst seine kaputtgegangenen Ersatzteile, Herz, Niere, Leber, Gehirn vielleicht irgendwann zu ersetzen, was das Gehirn angeht, vielleicht auch einfach zu erweitern. Kann man da oben in der Schwerelosigkeit aus den Stammzellen heraus Organe züchten?
Ja. Also das ist eine Vision. Theoretisch ist es möglich, und ich sage theoretisch, weil es bisher noch keiner gemacht hat, ein Organ in der Schwerelosigkeit ohne Stützfunktion oder ohne Stützstruktur wachsen zu lassen und voll funktionsfähig wieder runterzubringen.
Beschreib das nochmal. Die Stammzelle hat ja die Eigenschaft, dass aus ihr alles hervorgehen kann. Die ist die, wie kann man sagen, das ist das Grundmaterial eigentlich unseres Körpers. Und diese Stammzelle entwickelt sich in der Schwerelosigkeit besser. Sie kann besser expandieren, sie kann bessere Strukturen ausbilden. Und aus dieser Stammzelle kann dann ein Herz hervorgehen.
Genau, also die Vision ist, wir nehmen Zellen, in dem Fall Stammzellen, von einem Menschen, der zum Beispiel auf der Spenderliste steht, weil er ein Organ braucht. Und würden dann aus dieser Stammzelle, wahrscheinlich schon auf der Erde, wenn es ein Herz ist, Herzzellen herstellen und dann in Schwerelosigkeit, also in einem Produktionslabor in der Schwerelosigkeit, es wird nicht auf der ISS mehr sein, weil die gibt es so lange nicht mehr, und unsere Vision ist, nicht das Herz wachsen zu lassen im normalen Sinne, sondern tatsächlich die Herzzellen in ein Herzform zu drucken, um dann das voll funktionsfähige Herz wieder runterzubringen und den Menschen zu transplantieren.
Du sagst drucken, ich würde sagen züchten, oder? Ist das dasselbe?
Also züchten, es ist schon eine Art Zucht und Wachstum dabei, weil man natürlich die Zellen druckt und dann muss man die aushärten oder man sagt curen im Englischen. Das heißt, sie müssen zusammenwachsen und sich natürlich noch entwickeln.
Woher weiß diese Stammzelle eigentlich, dass sie ein Herz werden soll?
Das ist das Geheimnis der Natur. Also das ist genau das, die Stammzelle unter bestimmten Bedingungen wird halt zu einem Herz, weil das so in den Genen drin steht.
Aber woher weiß ich jetzt, dass ihr in dieser Mission ein Herz
Ja, da gibt es halt Rezepte, du gibst ihr verschiedene Stoffe, verschiedene Temperatur und dann geht's los.
Das heißt, diese Mini-Labors, was heißt Mini eigentlich?
Mini-Labor, weil unsere Labore sind von 20 mal 40 mal 80 Millimeter bis 10 mal 10 mal 10 Zentimeter groß. Das heißt, die sind in einem Laborsinn, wenn ich mir ein Labor auf der Erde vorstelle, wo 3 Wissenschaftler und 10 Geräte rumstehen, relativ klein.
Relativ klein, weil der Platz natürlich knapp ist und weil ihr ja zunächst mal Forschungslabore herstellt. Ihr seid ja nicht in der Serienproduktion, sondern ihr wollt beobachten, möglichst viele verschiedene Enzyme, Stammzellen, andere Stoffe. Was beobachtet ihr noch?
Im Moment sind es tatsächlich vor allem andere Kunden und Wissenschaftler, die Sachen beobachten. Wir selber fliegen auf unserer nächsten Mission, die im Februar stattfinden wird, selbst auch 2, 3 Experimente. Und da geht es vor allem um Bakterien, die wir untersuchen. Aber die Wissenschaftler haben von Bakterien über Zellen, über Proteine, über Kleinstlebewesen Sachen, die sie beobachten.
Kann man in der Schwerelosigkeit auch bakterielle Kampfstoffe produzieren?
Ich denke schon.
Das heißt, die Technik ist janusköpfig.
Wie immer.
Wie immer.
Ich glaube, immer.
Die Raketen, mit denen ihr ins Weltraum startet, stammen von wem?
Im Moment fliegen wir ausschließlich mit SpaceX, das heißt von Elon Musk.
Trifft man ihn dabei selber?
Nein, leider nicht. Also das, weiß ich nicht, ob leider, aber
ja,
nein.
Das ist ein großes Unternehmen ja geworden, SpaceX.
Das ist riesig. Es war mal ein Startup und ist jetzt natürlich ein Riesenkonzern.
Ihr nennt euch Juri GmbH. Juri nach dem ersten russischen Kosmonauten, glaube ich, gesagt, der die Erde verlassen hat. Zwar noch nicht zum Mond es geschafft hat, aber die Erde verlassen hat. Würdest du selber eigentlich auch in so eine Mondmission anheuern und hochfliegen?
Direkt.
Tatsächlich?
Ja. Also ich habe mich auch beworben als Astronautin und wollte selber Astronautin werden oder möchte immer noch gern selber Astronautin werden. Und ich glaube, also mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr von allen, die irgendwas mit Space machen, haben die Vision oder haben den Wunsch und würden das machen.
Und würdest du auch da oben wohnen, wenn der Mars und der Mond und der Saturn, ich weiß nicht was, besiedelt wird?
Ungern.
Das würdest du ungern tun, ja?
Ja, also ich bin...
Da wäre Schluss mit lustig.
Weiß ich nicht. Also... Die Vision von Elon Musk ist ja, dass, wenn unsere Erde mal kaputt ist, dass wir einen anderen Planeten besiedeln. Und das finde ich sehr traurig. Das ist auch was, wenn ich mir vorstelle, im Weltall zu sein, ist das was ich vermisse würde. Also einfach irgendwo einen Apfel pflücken zu gehen oder rauszugehen, Fenster aufzumachen. Die Natur, das ist halt alles Sachen, die es da nicht gibt. Oder halt, wenn es funktioniert, im Gewächshaus.
Dann drucken wir uns den Apfel und die Birne in der Schwerelosigkeit.
Ja, aber ist auch gruselig, oder?
Vielleicht.
Bisschen.
Maria, ich bedanke mich für das Gespräch und diesen kleinen Ausflug ins Weltall.
Dankeschön.
Sie können weiter über den Abstieg Deutschlands klagen und grummeln oder Sie können zum MyWay-Strategiegipfel kommen. Relevante Politiker und tolle Familienunternehmer im Berliner Westhafen zu treffen, das wäre doch mal was. Alles, was Rang und Namen hat, ich verspreche es, ist mit dabei. Christian Lindner, Sarah Wagenknecht, die Familie Grupp von Trigema, der André Schwemmlein von Flixbus, der Autoverleiher Alexander Six, die Digitalexpertin Miriam Meckel und weitere 120 Speaker. 2 Tage lang treffen wir uns dort, 3 Nächte, unsere Medienschiffe plus die Musikband, die Pioneerband, alle am Start. Über 1000 Menschen haben sich bereits heute Morgen angemeldet, haben Tickets gekauft. Langsam, muss ich sagen, werden die Eintrittskarten für den Berliner Westhafen knapp. Schauen Sie doch mal, ob das für Sie nicht passen könnte. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns, die MyWay, am 10. und 11. September. Und den Link mit allen Infos, die Sie für Ihre Entscheidung brauchen, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt's neue Zahlen und Anne Schwedt in New York schaut für uns in die Bücher. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Dell, Anne hat ja auch neueste Zahlen vorgelegt. Sag uns, wie lief das letzte Quartal?
Sehr gut tatsächlich. Dell konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen. Der Verkauf von Servern konnte um 80% gesteigert werden. Unterm Strich gab es auch einen Gewinnplus von 85%. Konzernweit stieg der Umsatz um 9%. Der Ausblick fürs aktuelle Quartal liegt auch innerhalb der Erwartungen. Dell wurde in der letzten Zeit zum Top-Hersteller von Servern, die die Arbeitsleistung von KI-Chips von zum Beispiel Nvidia handeln können. Aktuell gibt es laut Dell auch noch deutlich mehr Nachfrage als Angebot. Rund 3,8 Milliarden Dollar an Bestellungen seien noch in der Pipeline, die sich aufgestaut haben. Die Anleger waren begeistert. Die Dell-Aktie konnte nachbörslich um 3,3% zulegen. Seit Anfang des Jahres ist die Aktie um 48% im Plus. Seit dem letzten Earnings Report war sie aber um 34% gefallen.
Tja, und auch aus der Beauty-Branche gibt es ja neueste Quartalszahlen. Spannend. Anne, erzähl uns.
Ja, genau, vom Konzern Ulta Beauty. Das ist die Firma, in die Warren Buffett ja zuletzt investiert hatte. Die konnte leider mit ihren Quartalszahlen nicht überzeugen. Die Erwartungen wurden verfehlt und zwar zum ersten Mal seit 4 Jahren. Außerdem wurde der Ausblick auch nach unten korrigiert. Die Verkaufszahlen fielen um 1,2%. Vor einem Jahr stand da noch ein Plus von 8%. Analysten hatten zumindest ein Plus von 1,2% erwartet. Von Ulta Beauty hieß es aber, man habe schon einen Plan, die Verkäufe wieder anzukurbeln. Die schlechte Performance liege an verschiedenen Faktoren, unter anderem an einem unerwarteten Problem im operativen Bereich wegen einer Veränderung im Verkaufssystem. Außerdem seien Verkaufsaktionen nicht gut gelaufen und die Kunden seien sehr vorsichtig und es gäbe auch eine große Konkurrenz in dem Bereich. Die Ulta Beauty Aktie verlor nachbörslich um 7,2%. Seit Anfang des Jahres ist sie mit 25% im Minus.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass man die ganze Welt gebucht hat, aber nur Belfast bekommt. Eigentlich hatte die Odyssee, ein Schiff der Reederei Villa Via Residence, Ende Mai zu einer dreijährigen Kreuzfahrt, dreijährig, rund um den Globus aufbrechen sollen. Die Kabinenpreise waren happig, das ging so bei $100.000 los. Dafür bekamen die Passagiere dann allerdings die Möglichkeit versprochen, statt eines ein-, zweiwöchigen Urlaubs gleich mehrere Jahre auf hoher See zu verbringen und dabei 147 Länder zu besuchen. Tja, und wenn man ein Schiff auf den Namen Odyssey tauft, dann sollte vielleicht klar sein, dass das nicht ganz so einfach wird. Eine Odyssee, das genau ist es für die Passagiere geworden. Seit knapp 3 Monaten hängt das gute Schiff nämlich in der nordirischen Hauptstadt Belfast fest. Die Reise stockt, es geht nichts voran. Und sie stockt, ja, bevor sie eigentlich überhaupt begonnen hat. Grund sind Probleme mit dem Ruder und auch dem Getriebe des Schiffs. Davon allerdings lassen sich die künftigen Weltreisenden nicht die Laune verderben. Sie richten sich derweil in Belfast häuslich ein. Das Ehepaar Terriak aus den USA zum Beispiel macht das Beste aus der Situation, wie sie hier gegenüber der BBC erzählen.
We keep teasing, we're going to apply for residency here in Belfast.
I think we've eaten at every restaurant here in Belfast.
And you've had what at every pub?
Guinness.
So we're just making the best of it.
Warum in die Ferne schweifen, wenn man es sich mit einem Guinness in einem der vielen Pubs von Belfast doch auch gemütlich machen kann? Ein Ende dieses Belfast-Aufenthaltes ist aber jetzt in Sicht. Der CEO der Reederei, Mike Patterson, ist zuversichtlich. Und er ist zuversichtlich, dass das Schiff Ende kommender Woche endlich aufbrechen kann. Zeit genug vielleicht noch für einen letzten Besuch im Belfaster Titanic-Museum oder auch für ein letztes frisch gezapftes Guinness.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Peter Maffay Mitte der 60er Jahre einen Beruf gelernt hat, den es heute gar nicht mehr gibt. Peter Maffay ist nämlich gelernter Chemigraph. Chemigraph, ja, die Chemigraphen, die stellten in handwerklichen Druckereibetrieben Mehrfarbendrucke her, indem sie aufwendig aus präparierten Metallplatten bestimmte Teile herausätzten und so die Druckvorlagen entstanden. Moderne Computertechnik hat dieses Verfahren schon Mitte der 90er abgelöst, aber da war Peter Maffay ja schon gar nicht mehr dabei. Er hatte umgeschult und umgesattelt auf Rockmusiker. Ende der 60er Jahre gründete er die Dukes in seiner neuen Heimatstadt Waldkraiburg in Bayern. Der Übungsraum der Band war im Gasthof zum Weißen Hirschen untergebracht. Zünftig ging's dazu.
Die Wände waren voll mit Bildern von spärlich bekleideten Damen.
Der erste Erfolg sollte dann aber nicht mit diesen Dukes kommen, sondern mit seiner Schulfreundin Margaret Kraus. Mit ihr sang er im Münchner Musikclub Song Pernas Folksongs für 10 D-Mark pro Auftritt.
Wir sind in Song Pernas gekommen und haben dort einmal in der Woche gespielt, am Anfang. Probeweise sozusagen, das war bei allen so, ne? Und schnell wurde das Publikum auf uns aufmerksam und hat nach uns gefragt. Und dann wurden wir angerufen vom Wirt und könnt ihr denn öfter kommen? Ja, dann sind wir 2-3 Mal die Woche hingegangen.
Und wie es der Zufall so wollte, saß da die Frau des Schlagerproduzenten Michael Kunze im Publikum, die dann ihrem Mann den Tipp gab, sich diesen jungen Sänger aus dem Song Pernas doch einfach mal anzuschauen. Nicht viel später wurde die erste Platte produziert. Du
allein kannst mich verstehen. Ich glaube, 14 Tage später, 3 Wochen später, kam ein Paket an. Und ich machte es auf und da drin war eine Scheibe, die hieß Du, mit roter Schrift. Und mein Name stand drauf und dann ein Foto von mir. Und ich glaube, das war einer der spannendsten Augenblicke in meinem Leben.
In deinen Augen steht so vieles, was mir sagt. Du fühlst genauso wie ich.
Peter Maffay landete mit dieser ersten Platte, die hieß Du, direkt einen Millionenseller. Es war der Sommerhit des Jahres 1970. Auch international ein Erfolg mit der englischen Variante You. Es kam in Südafrika immerhin zu einem zweiten Platz. Heute, an seinem 75. Geburtstag, wird Peter Maffay nostalgisch auf diese Zeit zurückblicken. Vielleicht auch ein bisschen amüsiert, denn seine Bühnengarderobe bestand damals aus sehr bunten, fluffigen Schlaghosen und schrillen Samtjäckchen. Es hat danach noch fast 10 Jahre gedauert, bis er sich die Lederjacke übergezogen hat, um sich mit dem Album Steppenwolf vom Image des Schlagersängers zu lösen. In Berlin beim Abschiedskonzert in der Waldbühne, ich war natürlich dabei, kam er mit Harley Davidson auf die Bühne gefahren. Einmal Rocker, immer Rocker, da gibt's kein Zurück mehr. Und weil heute einer der letzten Tage im August ist, wollen wir mit Peter Maffay zusammen noch einmal diesem Sommer huldigen.
Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst.
Ich wünsche Ihnen einen erholten Start in dieses Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Die Luft war flirrend heiß und um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heut keine Zeit. Da traf ich sie und sah in ihre Augen und irgendwie packt ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Ich war 16 und sie 31 und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich war kein Kind mehr. Und es war Sommer.